Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin so laut. Das kriegt die Technik gleich hin. Was für ein schönes Lied. Also das Lied, es passt. Ich wusste gar nicht, dass es so enden wird. Es passt dermaßen gut zur Predigt. Ich danke euch wirklich. Es hat mich selber sehr angesprochen und ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch Gottes Wort zu betrachten. Und nicht nur Gottes Wort, sondern wir haben heute was Besonderes. Wir dürfen sogar wirklich die Worte von Jesus hören, anschauen. Eigentlich gibt es nichts zu interpretieren. Hören und machen. Auf Jesus hören und dann machen. Also ich freue mich sehr, dass wir das heute Morgen machen können. Ich möchte mich auch bei meiner Frau bedanken, dass sie mir den Rücken freigehalten hat. Wir hatten die Woche drei kranke Kinder. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir da geholfen hast. Und das Thema heißt der Preis der Nachfolge. Meine Gedanken basieren nach wie vor, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, auf dem Prediger. Nicht, dass mich noch jemand rechtlich belangen möchte. Da heißt Tim Mackey, hat auch dieses Bible Project gebaut. Sehr, sehr interessant, kann ich jedem empfehlen, dass man wirklich in Gottes Wort eintaucht. Er ist Amerikaner, aber gelernter Theologe, studierte Theologe und sehr mit den Sprachen bewandert und sehr interessant. Neulich hatte jemand gesagt, das Leben ist wie ein Wimpernschlag. Eine Sekunde und es ist vorbei. Und ich denke, die Älteren unter uns können es bestätigen. Je älter man wird, desto kürzer kommt einem das Leben eigentlich vor. Ich sehe ein paar Nicken. Du bist 90 und du schaust zurück und du denkst, das Leben war ein Wimpernschlag. Und ich frage dich, wer bist du dazwischen? Zwischen dieser einen kleinen Sekunde, wer bist du denn? Eine Ehefrau, ein Ehemann, ein Musiker, ein Schlagzeuger, ein Student, ein Beamter. Aber ich denke, über all dem, wer du bist oder was du gemacht hast, steht eine Sache. Du bist eigentlich ein Christ. Und es leitet sich ja ab von Jesus Christus. Und Jesus Christus, Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus. Manche denken das, das ist nicht der Nachname. Es bedeutet, du gehörst zu jemandem, der sagt von sich, er ist der Retter. Der gesalbte Retter, der uns die Rettung bringt. Nun, was bedeutet es eigentlich, ein Nachfolger von diesem Retter zu sein? Was bedeutet es für mein Leben ganz praktisch, wenn ich Jesus mein Leben gebe? Und darüber möchten wir heute Morgen nachdenken. Und ich möchte es ganz praktisch halten und ich möchte mal was Neues ausprobieren. Also wenn ich irgendetwas sage und du sagst, hey, das war jetzt für mein Leben relevant, kannst du gerne einen Amen reinrufen. Mal was ganz Wildes hier. Also ich sage jetzt mal, John, du bist geliebt. Amen, jawohl. Das bist du auch. Okay, also falls irgendjemand, ich will mal einfach das ein bisschen interaktiver gestalten. Ein junger Journalist möchte einen Bankier, einen sehr alten und erfolgreichen Bankier interviewen. Er kriegt ihn aber nicht. Der Journalist, er versucht ihn zu kriegen, er findet ihn auf der Straße und er sagt, Herr Bankier, erzählen Sie mir, was ist das Geheimnis von Ihrem Erfolg? Er schaut ihn an und sagt, das ist ganz einfach, ich sag dir das in zwei Worten. Richtige Entscheidungen. Er notiert sich das, richtige Entscheidungen. Noch eine Frage. Wie komme ich zu den richtigen Entscheidungen? Ah, schaut er milde und lächelt ihn an. Das da langt mir sogar nur ein Wort: Erfahrung. Also man wird erfolgreich durch richtige Entscheidungen, die man aus Erfahrung trifft. Und er sagt noch eine letzte Frage: Aber wie komme ich zu diesen Erfahrungen? Sagt er, da langen mir auch nur zwei Worte: Falsche Entscheidungen. Falsche Entscheidungen führen in unserem Leben dazu, dass wir Erfahrungen sammeln. Und durch diese Erfahrungen können wir ein erfolgreiches Leben führen, wie dieser Bankier. Und heute Morgen, ähnlich wie es auch in dem Lied hieß, ich möchte nicht nur eine Predigt halten, weil die Predigt ist ziemlich herausfordernd, weil sie hat mich selber sehr herausgefordert. Es geht nicht darum, einfach nur zuzuhören, sondern wirklich eine Entscheidung zu treffen. Darum soll es heute Morgen gehen. Eine Entscheidung, die zu einem erfolgreichen Leben führt. Ein erfolgreiches Leben bedeutet aber, ein geheiligtes und ein bewahrtes Leben vom Herrn zu bekommen. Es geht nicht darum, Vermögen oder Nichtvermögen, schön oder nicht schön, sondern es geht darum, ein geheiligtes Leben zu bekommen. Und dazu möchten wir den Predigttext lesen. Er steht in Lukas 14. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen oder aufleuchten. Lukas 14, ich übersetze nach der Elberfelder, weil mir die Grundtexte sehr wichtig sind. Die Übersetzung der Worte. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, zu diesen Volksmengen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Brüder und seine Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor her und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zum Ausführen habe. Damit nicht etwa, wenn das Fundament gelegt ist und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen und anfangen zu verspotten, ha, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und er vermochte es nicht mal zu vollenden. Oder der König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in den Krieg einzulassen. Setzt sich nicht dieser zuvor nieder und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn kommt mit 20.000. Wenn aber nicht, so sendet er doch, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, und wir haben viel, kann nicht mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit wird es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wie fühlst du dich nach so einem Text? Ziemlich herausfordernd. Es ist ein ziemlich herausfordernder Text, den Jesus sagt. Wir lieben Jesus, wenn er über Nächstenliebe redet. Wenn er über Hingabe redet und all diese, über Hoffnung redet. Aber wenn Jesus so einen Satz sagt wie, du musst allem entsagen, du kannst nicht mein Jünger sein. Ich denke, das ist nicht sehr attraktiv. Gefühlt, man ist so ein bisschen nervös. Wie ernst meint er das? Bitte nicht so arg ernst. Ist es jetzt wörtlich? Rudi, bitte gib mir eine Übersetzung, dass es nicht so wörtlich ist. Also es ist nicht sehr attraktiv, was Jesus hier sagt. Ein Henry Drummond, der hat mal gesagt, der Eintrittspreis ins Reich der Himmel kostet nichts. Die ständige Hingabe kostet alles. Oder noch deutlicher wurde Dietrich Bonhoeffer, er hat gesagt, wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Und dieser Dietrich Bonhoeffer, der wusste, wovon er spricht. Nun, bei so einem Text, ich weiß nicht, ob es nur mir ging, aber es ist, man wird ein bisschen nervös, wenn man das so genau auf sich wirken lässt. Wollte Jesus genau das so sagen? Und ich denke, das Problem ist, dass wir zu Jesus kommen mit einem fundamentalen, falschen Verständnis, wer eigentlich Jesus ist und was Jesus wollte. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt vor kurzem die Wahlen. Jetzt stell dir vor, du weißt, Jesus ist heute Mittag in Rastatt auf dem Marktplatz und er ist ein Politiker. Jesus ist ein Politiker und er möchte eine Kundgebung machen. Und heute tourt er durch Rastatt, er geht auf den Marktplatz und du gehst hin und sagst, hey, das ist mit dieser Partei Jesus, warum nicht? Ich gehe mal hin. Du hörst ihn an und Jesus sagt, wähl mich, wenn du mich wählst, wird dein Leben schwer. Du wirst einiges aufgeben müssen. Du musst Dinge aufgeben und verkaufen. Und es wird sogar sein, dass du so dein Leben verlierst. Bitte wähl mich. Du wirst sagen, was für ein kranker Typ, den will ich niemals wählen. Einen Politiker wählt man, damit mein Leben besser wird. Richtig? Du würdest sowas nicht machen. Und stell dir vor, Jesus ist aber nicht dieser Politiker, sondern Jesus ist eigentlich ein Bergführer. Ein Bergführer, der mit einer kleinen Truppe auf dem Berg steht und er sagt, komm, folge mir nach. Ich kenne den Weg. Auf diesem Weg, den wir jetzt gehen müssen, wird es holprig sein. Es wird schwierig sein. Du musst einige Dinge sogar aufgeben. Einige von uns werden sogar das Leben verlieren. Aber folge mir nach. Ich denke, die gleichen Worte in diesem Kontext ergeben total Sinn. In diesem anderen Kontext geht es um mich, um meine Agenda. Und dieser Jesus wird sie vielleicht nicht sehr gut ausfüllen. In diesem Kontext der Bergführung, ich würde mal sagen der Lebensführung, da macht es mehr als Sinn. Da hat es eine Bedeutung, dass Jesus solche harte Worte wählt. Ich denke, der wichtige Satz, der hier lauten muss, ist: Jesus hat mein langfristiges Wohlbefinden im Blick und nicht meine kurzfristigen Vergnügungen, egal welcher Art. Jesus geht es um mein langfristiges Wohlbefinden. In dem Sinne, es geht ihm auch um meine Heiligung. Jesus kennt den Weg, Jesus ist der Weg. Und ich denke, wenn Jesus dieser Bergführer ist, dieser Lebensführer, der mich durch das Leben, um mein Leben, um dein Leben geht es heute Morgen. Wenn Jesus dieser Lebensführer ist, dann hat er auch das Recht, Dinge zu sagen, die manchmal auch sehr gravierend sind. Ich denke, es ist einer dieser Texte, wo wir eigentlich feststellen müssen, dass die Nachfolge, ein Nachfolger von Jesus zu sein, bedeutet, die Ernsthaftigkeit auch wahrzunehmen, um die es heute geht. Es ist nicht eine Sache, Mensch, eine tolle Predigt, tolle Lieder, ich gehe nach Hause, red ein bisschen drüber. Es geht hier um Leben und Tod und es geht hier um die Auswirkung in meinem Leben für meine Familie, für meine Nachbarschaft. Es ist eine größere Sache. Und weil das so ist, legt Jesus die Latte sehr hoch. Jesus geht es nicht darum, dass irgendwelche Leute ihm nachrennen. Er braucht das nicht. Er legt aber die Messlatte sehr hoch und sie ist sehr anspruchsvoll. Aber weil es um eine sehr wichtige Sache im Leben geht. Lass uns mal kurz in den ersten Teil reinspringen. Es ging aber eine große Menge mit ihm. Und Jesus sagt in Rot, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Kinder, seine Brüder und Schwester, dazu sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wenn er nicht sein Kreuz auf sich nimmt, so kann er nicht mein Jünger werden oder kann nicht mein Jünger sein. Was ist das Schlüsselwort? Ich habe es markiert, es ist das Wort Jünger. Du musst es davor alles machen, hassen, wir kommen gleich dazu. Aber wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Was bedeutet es, ein Jünger? Ein Jünger bedeutet, vom Griechischen her, Mathetis, wie auch immer das man aussprechen mag, bedeutet ein Lernender zu sein. Ein Lernender. Und es bedeutet nicht einfach hier zu sitzen, jetzt lerne ich etwas oder ich lerne die Bibel. Ein Schüler oder ein Lernender früher, ein Jünger, das war jemand, der eine innere Entscheidung getroffen hat. Der hat eine Absicht getroffen. Ich möchte diesem Menschen nachfolgen. Und er hat etwas getan. Er hat sein Leben tatsächlich geändert in diese Richtung. Nun stell dir vor, Jesus läuft hier umher, macht hier ziemlich coole Dinge, predigt cool, Heilung, super. Die Leute stimmen zu, Leute sind begeistert. Und Jesus braucht aber diese Menschenmenge nicht. Ihm geht es nicht darum. Jesus braucht keine Zustimmer. Jesus ersucht die Menschen innerhalb der Menge, auch heute Morgen. Die Predigt ist nicht für die Menge. Die Predigt, die mich herausgefordert hat, soll auch vielleicht den Einzelnen heute Morgen herausfordern. Ich würde mich freuen, wenn es mehrere wären, aber wenn es nur einen herausfordert, dann hat Gottes Wort gewirkt. Nun, was unterscheidet jetzt nun einen Jünger von einem Mitläufer? Was unterscheidet einen Jünger von einem, der in der Menge steht? Und jetzt kommen wir zu diesem Text, der am meisten irritiert. Ich meine, hat es euch irritiert, dieses Wort hassen hier zu lesen? Es ist ziemlich verwirrend, wie kann Jesus so etwas sagen, so ein krasses Wort auch. Und es ist ziemlich cool. Ich meine, Jesus ist ziemlich, ich würde mal ihm sehr, sehr unterstellen, dass er sehr, sehr intelligent ist. Und die Worte, die er wählt, sind bewusst gewählt, damit er, das ist so eine Sprache wie, Achtung, ich sag jetzt was und du denkst, hä, was ist denn jetzt los? Und genau das ist das, was Jesus hier macht. Er sagt, wenn du nicht deine Familie hast und alle, was geht denn jetzt hier ab? Nun, es ist nicht so, dass man das so, das Wort im wörtlichen Sinne nimmt. Das machen wir im Deutschen auch nicht. Zum Beispiel, ich sage, ich liebe Brokkoli und ich liebe meine Frau. Das ist das gleiche Wort. Wenn aber das die gleiche Bedeutung wäre, dann wäre meine Ehe in Schwierigkeiten, wenn meine Liebe zu Brokkoli genauso intensiv wäre wie zu meiner Frau. Aber ich benutze das gleiche Wort, aber ich meine es nicht wortwörtlich. Und das gleiche auch mit hassen. Ich hasse eigentlich Brokkoli, wenn ich ehrlich bin. Und ich hasse Zahnarztbesuche. Aber beides ist auch ein Unterschied. Aber ich benutze bei beiden das gleiche Wort. Ähnlich auch in der Kultur von Jesus. Man hat diese Worte benutzt, aber man muss auch verstehen, in welchem Zusammenhang damals. Nun, was bedeutet es nun in diesem Zusammenhang, die Familie zu hassen? Es bedeutet nicht, ich gehe jetzt nach Hause und fange eine Schlägerei an mit meinem Vater, mit meinem Opa, der Jesus nicht liebt und sage, ich liebe Jesus mehr wie dich und schlag die Tür zu. Es gab tatsächlich so einige Menschen, die ich kennengelernt habe, die das abgeleitet haben, gesagt, da steht es, ich muss meinen Vater und meine Mutter hassen. Und wenn ich bibeltreu bin, dann mache ich das. Nein, bitte nicht. In der jüdischen Kultur in diesem Kontext, Lieben und Hassen hat etwas mit Liebe, mit Hingabe, mit Treue zu tun. Ich habe eine Hingabe und eine Treue zu Ding Nummer eins und im Vergleich zu diesem Ding ist meine Hingabe so wie Hassen. Im Vergleich dazu. Ich würde sagen, ich liebe Pizza und ich hasse Pasta. Ich würde heute sagen, ich liebe Pizza und Pasta schmeckt mir nicht so. Aber zur Zeit Jesu würde man sagen, ich liebe Pizza und ich hasse Pasta und jeder wusste, Pizza ist das Ding für den. Jesus bringt auch ein interessantes Beispiel in Lukas 16, Vers 13. Da heißt es, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird den einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich einsetzen und den anderen wird er verachten, hassen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon Geld. Das ist das Allergleiche. Jesus benutzt hier das Wort hassen und er sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Was bedeutet das? Soll ich jetzt meine Kreditkarte holen und sagen, ah, ich hasse dich? Nein, weil Geld ist gut. Die Menschen machen etwas Schlechtes mit dem Geld. Aber Geld ist an sich okay. Aber im Vergleich zu Geld soll mein Herz soll Jesus an Nummer eins haben. Darum bringt er diese krassen Worte. Und der Punkt ist, wenn Jesus an meiner ersten Stelle ist in meinem Leben, und das ist ein Schlüsselsatz, wenn Jesus Nummer eins ist in meinem Leben, dann werden all die anderen Dinge, die gut sind, wie Familie, wie ein Beruf, eine Ehe, eine Karriere, es wird alles einen richtigen Stellenwert bekommen im Vergleich dazu. Wenn Jesus Nummer eins ist, dann sind all die Dinge, die gut sind an sich, haben einen richtigen Stellenwert in ihrem Leben. Nun lass uns nochmal ganz kurz tiefer eintauchen. Jesus erwähnt hier zwei Dinge, die sehr gegensätzlich sind, die eigentlich herabgestuft werden. Das eine ist Vater, Mutter, Frau und die Kinder, Brüder und Schwester, die gesamte Bagage. Und dann sagt er, und dein eigenes Leben. Interessant ist, dass Jesus sagt, du kannst nicht mein Jünger werden, wenn nicht diese zwei Idole der Menschheitsgeschichte eigentlich herabgestuft werden. Was ist ein Idol? Ein Idol ist etwas, was an sich gut ist. Eine Familie ist gut. Aber wenn du eine Familie erhöhst zu einem Punkt, wo du deinen Wert ableitest, deine Identität, ich bin Familienvater und deswegen bin ich leite das alles ab von dieser Eigenschaft, von meiner Karriere, von meinem Titel, von meiner Schönheit, egal von was, und ich leite das ab, dann tue ich diesem Gegenstand, das hochsteht, eine Eigenschaft zuordnen, die nur Gott hat. Und zwar Bedürfnisse zu stillen. Meine echten Bedürfnisse zu stillen. Und wenn ich das mache, dann sagt Jesus, kannst du nicht mein Jünger sein. Nun, bei der Familie ist es eigentlich klar, wenn nicht Vater und Mutter hast, warum? Die Familie auch zur damaligen Zeit, auch zur heutigen Zeit, ist es immer noch ein Dreh- und Angelpunkt für Karrieren. Wenn du deine Frau auswählst, war jetzt in unserer heutigen Zeit nicht mehr so, aber früher, zur Zeit Jesu, da hat die Familie bestimmt, wen du heiratest, welchen Beruf du wolltest. Du wolltest ITler werden und du musstest ein Schuhmacher werden oder sonst was, weil es einfach für die Ehre der Familie damals das Ding war. Und wehe, du hast Schande auf die Familie gebracht. Das ist nach wie vor, auch heute gibt es diese Eigenschaften. Und Jesus kommt in diesem Raum dieser Kultur hinein, wo Familie Nummer eins ist, und er wirft wie eine Granate rein und sagt, du musst diese Familie hassen und du schaffst es nicht, mein Jünger zu werden, wenn du das nicht machst. Das ist ein Schock für die damalige Zeit. Wie kann einer sowas Krasses sagen, wo wir doch alles, was wir haben, wer wir sind, als aus dieser Identität ableiten, die wir zu dieser Familie gehören. Warum macht das Jesus? Und das ist der springende Punkt hier. Warum macht das Jesus? Warum ist er so hart? Er sagt, wenn dein Herz an dieser Familie hängt und du hast Kinder und die Kinder werden irgendwann ihre eigenen Wege gehen, auch unsere Kinder. Und die werden Wege gehen, die nicht gut sind, vielleicht, die vielleicht böse sind. Was passiert mit mir? Es bricht mir mein Herz. Und einige unter uns kennen das, wo die Kinder andere Wege gegangen sind, anders wie wir als Eltern das uns vorgestellt haben. Und es bricht dir das Herz. Aber wovor Jesus hier spricht, ist nicht davor. Jesus sagt, wenn du aber deinen Wert, deine Identität davon ableitest, Familienvater zu sein, dann bricht es nicht nur dein Herz, sondern es wird dich brechen. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Es wird dich brechen, weil du etwas in diese Familie reingelegt hast, was nur Gott dir geben kann. Und niemals diese Erfüllung aus dieser Familie holen kannst. Jesus sagt, es wird dir Schaden bringen. Jetzt habe ich so einen wichtigen Vers aufgeschrieben. Ah ja, Lukas 9, Vers 23. Lukas 9, Vers 23. Da geht es auch um Nachfolge. Jesus ruft uns immer raus. Und Jesus wendet sich hier auch wieder an alle, an die Menschenmenge. Wenn jemand mein Jünger sein will, und sich, dann muss ich selbst verleugnen, das Kreuz aufnehmen, das kennen wir. Und dann sagt Jesus folgenden Satz, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbaren Schaden annimmt? Wieso werde ich einen unheilbaren Schaden annehmen? Weil ich meinen Wert und meine Identität genau von diesen Dingen abhängig mache, die eigentlich nur Jesus mir bringen kann. Und er schwingt das Pendel von deiner Familie, die wichtig ist, die gut ist, aber wenn dein Herz dran hängt, dann wirst du dran kaputt gehen, zu dieser anderen Seite, dein eigenes Leben. Nun, dein eigenes Leben, das ist, wie der Richard Kriese immer sagte, ist der Ego, das große Ego, der Ego-Trip. Und du denkst, ja, wenn ich mal, dein Ego ist eigentlich das Ding, wo du von Beziehung zu Beziehung hüpfst, weil du vielleicht dort mehr bekommst als dort. Weil du von Beruf zu Beruf wechselst, weil du dort mehr bekommst. Es geht immer nur um dich. Es gibt sogar Menschen, die gehen von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde, weil sie in dieser anderen Gemeinde ihre Bedürfnisse besser gestillt werden als in dieser Gemeinde. Oder andere kommen hierher und meinen, hier werden die Bedürfnisse gestillt, bis sie merken, auch hier sind Menschen und machen Fehler und verletzen einander. Und dieser ganze Ego-Trip, das ist das, was Jesus hier meint. Wenn es dir nur um dich geht, kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn es nur um dich, um deine Karriere, um deine nächsten Schritte, um deine Selbstverwirklichung, wenn dir das wichtiger ist und du leitest das, deine Identität davon ab, kannst du nicht sein Jünger sein. Und Jesus, und das ist wichtig, das ist am Anfang dieses Textes. Jesus warnt uns davor. Er warnt uns davor, zweitrangige Dinge an die erste Stelle zu stellen, weil sonst werden sie uns zum Dämon. Es wird dich am Ende brechen. Denk an die große Menge, das ist wichtig. Die große Menschenmenge hier, warum macht er das? Er sichtet, er möchte unterscheiden, auch heute Morgen. Einige sind hier und die hören und ja, einige sind hier, die merken, Gott möchte was zu mir sprechen. Und Jesus macht es mit Absicht, er sichtet und er sagt, du, für dich ist vielleicht Familie wichtig, für dich ist deine Selbstverwirklichung wichtig, okay, du kannst nicht mein Jünger sein. Wie willst du sein Jünger werden, wenn er dann irgendwas in seinem Wort dir sagt und das macht für dich keinen Sinn? Du kommst in die Gemeinde und der Paul bittet dich um einen Dienst und das macht keinen Sinn für dich. Ich habe jetzt keine Zeit, ich habe noch einen Job zu tun. Und all diese ganzen Komponenten werden für dich keinen Sinn ergeben, wenn Jesus und wenn Gott dich um etwas bittet und die anderen Dinge sind an erster Stelle in deinem Leben. Jesus ist kein Politiker, er ist ein Lebensführer. Er kennt die Tücken des Lebens, er weiß ganz genau, Achtung, da kommt jetzt was. Das solltest du nicht machen. Er kennt diesen Weg. Er kennt mein Leben. Und er hat uns versprochen, diese Dinge auch zu bewahren. Wenn ich von diesem Jesus als einen Politiker betrachte, Dann kann ich sagen, Herr, ich habe doch meine Stimme für dich gegeben, ich habe doch für die Kinder gebetet, ich habe doch das gemacht und du hast aber nicht geliefert. Du hast nicht gebracht, was ich dich darum gebeten habe. Meine Agenda war, eine glückliche Familie zu haben. Meine Agenda ist, einen Wohlstand in diesem Leben zu haben, aber du hast irgendwie nicht gesegnet. Und dann merkst du daran, dass Jesus eigentlich nur ein Politiker für dich ist und nicht dieser Lebensführer, dem du dein Leben anvertrauen kannst. Jesus fordert uns heute Morgen auch wieder heraus. Möchtest du wirklich wie ein Jünger von innen, möchtest du wirklich sein Nachfolger werden? Oder möchtest du lieber in dieser Menge stecken bleiben? Möchtest du deine Absichten, möchtest du deine Wünsche von einem Traumprinzen, von einer Traumfamilie, von einer Traumkarriere, bist du bereit, das abzugeben? Nicht, dass es schlecht ist, aber erstmal einzutauschen gegen die Hingabe an Jesus. Und in Galater 2,20 ist es Gegenteil von dem, was wir hier lesen, was Jesus eigentlich möchte. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, das gut ist, habe ich jetzt gesagt, dass dieses irdische Leben, wo ich eine Frau habe, alles ist es gut. Aber solange ich das habe, lebe ich es im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die Grundlage für unsere Identität. Jemand, der sich hingegeben hat, der seine Liebe erwiesen hat. Dann kann meine Ehe auseinanderbrechen. Diese Grundlage besteht. Dann kann meine Karriere kaputt gehen. Diese Grundlage besteht. Da können, was in meiner Familie passieren, diese Grundlage besteht. Ich bin geliebt. Und das wird mich auch durch das Leben tragen. Deine Kräfte schwinden, deine Schönheit vergeht, deine Klugheit wird irgendwann ranzig. Alles geht runter. Und das Interessante ist, durch das Leben und durch das Sterben und darüber hinaus können wir gewiss sein, dass Jesus uns liebt. Amen. Ich bin noch nicht fertig, aber danke. Und jetzt kommen wir zum Zweiten. Jesus bringt zwei Gleichnisse und die haben es echt in sich. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Vers 29, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, nicht zu vollenden vermag. Alle, die es sehen, fangen an, ihn zu verspotten, sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und er vermochte es nicht zu vollenden. Oder der König, der auszieht, um sich mit einem anderen König im Krieg einzulassen, setzt sich er nicht vorher nieder, er beratschlagt, er ist, ob er imstande ist, mit 10.000 gegen 20.000 zu treten. Wenn aber nicht so, so sendet er eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. Nun, was ist das Thema von diesen zwei Kurzgeschichten, ohne jetzt hier tief einzutauchen? Das Thema ist, den Aufwand zu ermitteln, die Kosten zu überschlagen. Welche Kosten? Die Kosten, ein Jünger zu werden. Jesus sagt, wenn du ein Jünger von mir werden willst, dann setz dich hin und denk nach. Setz dich hin und rechne durch. Setz dich hin und beratschlage. Es soll keine emotionale Entscheidung sein, heute Morgen mit Musik und Halleluja. Er sagt ganz nüchtern, setz dich hin und denke nach, ob du das schaffst, diesen Turm zu bauen. Denke nach, ob du schaffst, gegen diesen Gegner anzutreten mit 20.000. Ihm ist es wichtig, dass wir nicht einfach nachlaufen, dass wir aus der Menge heraustreten, ja, ich mach das, sondern dass wir uns vorher hinsetzen und unsere Hausaufgaben machen. Und jetzt kommt aber das Interessante und das Überraschende an diesen zwei Gleichnissen. Jesus möchte, dass wir nachdenken. Aber bei beiden Gleichnissen, bei beiden Geschichten passiert etwas, und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Bei beiden merken die dann am Ende, sie schaffen es nicht. Der erste rechnet durch und er vermochte es nicht zu vollenden. Er setzt sich hin und er möchte es machen und er macht es gut, aber er merkt, er schafft es nicht. Der König, er zieht aus und er merkt, Mist, da kommen 20.000. Ich schaffe es nicht. Das ist der Schwerpunkt dieser Geschichte. Jesus erzählt zwei Gleichnisse. Er sagt, komm, folge mir nach. Yay, folge mir nach, du wirst mein Jünger. Aber du musst vorher das alles lassen. Und ich sage dir eins, du denkst vorher noch nach und du wirst feststellen, du willst mir nachfolgen, du schaffst es nicht. Das ist das genau, was Jesus hier eigentlich bringen möchte. Er bringt uns an den Punkt zu merken, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich bin bereit, diese Dinge herunterzustufen, die mein Leben hindern. Ich bin bereit. Und ich habe darüber nachgedacht, ja, es wird mich etwas bedeuten. Ich muss vielleicht mit meinen Lieblingssünden lassen. Ich muss vielleicht Dinge aufhören. Und ich möchte jetzt loslegen. Dann sagt Jesus, bringt er diese Beispiele und sagt, wenn du eigentlich wirklich nachdenkst, kommst du zu dem Punkt, dass du es eigentlich nicht schaffst, mein Jünger zu werden. Genau da möchte Jesus uns hinführen, auch heute Morgen. Genau das sollst du erkennen. Du sollst erkennen, dass auch wenn Jesus für dich an erster Stelle sein soll, dass du merkst, dass du es eigentlich nicht wirklich schaffst. Du hast 10.000, du brauchst 20.000. Und egal welchen Kalkulator du benutzt, egal welchen Berater, du merkst, du kommst an den Punkt, ich schaffe es nicht eigentlich, sein Jünger zu sein. Und genau das möchte Jesus, dass du das erkennst. Und genau das ist so genial an Jesus. Er verwirrt einen und du denkst dir, warum macht er das? Warum ruft er mich raus? Und dann sagt er, du schaffst es eigentlich nicht. Er macht es öfters. Denk an die Geschichte vom reichen Jüngling. Er hat viel Kohle auf der Tasche. Und Jesus sagt zu ihm in Vers Kapitel 18, Vers 22, komm und folge mir nach. Er wurde traurig, denn er hatte viel Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwierig wird es doch für einen Menschen, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes. Da fragten die Zuhörer, wer kann denn überhaupt noch gerettet werden? Das ist das Allergleiche. Da steht einer und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich bin bereit. Und er sagt, ja, du musst alles verkaufen. Und er wird traurig, weil er so viel hatte und gibt alles auf. Und Jesus sagt, da kommen die Reichen, die schaffen es gar nicht in das Reich der Himmel. Und die Leute sind verwirrt. Du rufst ihn, komm, folge mir nach, um ihm dann zu sagen, eigentlich schaffst du es nicht, weil du reich bist und dein Herz hängt dran. Und die Menschen sagen es zu Recht, wer schafft es dann? Und Jesus antwortet, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich nur bei Gott. Amen. Das ist die Passage, wo man Amen sagen kann. Was unmöglich ist bei Menschen, das ist möglich bei Gott. Jesus bringt öfters diese herausfordernden Botschaften. Und in dieser Unfähigkeit, wenn ich ehrlich bin, ich meine, ich möchte mal ganz ehrlich sein, wenn ich ehrlich bin und ich möchte ein Nachfolger von Jesus sein, ich finde, ja, er hat mein Leben bewahrt vor vielen Dingen und ich bin ihm so dankbar. Und ich merke, ich möchte ihm nachfolgen und dann Bibel lesen, beten und so und dann schweift es wieder irgendwie ab. Und dann komme ich in diesen Schwachpunkt, wo ich sage, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich schaffe das aber nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann möchte ich sogar öfters nicht. Dann ist mir sogar ein Netflix-Abend manchmal lieber, als ein Gespräch mit jemandem, der vielleicht meine Hilfe braucht. Dann ist mir vielleicht irgendwo hinzugehen und eine Party zu machen, lieber als, wo ich weiß, ich werde gerade hier gebraucht. Es ist verrückt, eigentlich weiß ich brauche diesen Lebensführer und öfters ist es eher so, dass ich davor weglaufe. Nicht nur, dass ich diese Unfähigkeit habe, sondern ich möchte sogar nicht mal nachlaufen. Ich möchte nicht dieser Jünger werden. Das Gegenteil ist eigentlich, ich komme gleich zu dem Gegenteil, und genau an diesem Punkt, an diesem ich kann nicht und ich möchte nicht, und das ist das Schöne, wo Jesus uns eigentlich hinbringen möchte. Genau hier möchte Jesus uns haben. Und ich bin mir sicher, dass viele von uns an diesem Punkt sind, die merken, ich kann eigentlich nicht. Ich schaffe es nicht. Ich möchte, aber irgendwie das Leben ist so verrückt. Es nimmt mich so ein und die Dinge, die ich gerade erlebe, die guten Dinge, ich merke, die bekommen plötzlich einen höheren Stellenwert und ich leite etwas ab und es wurde mir gerade heute Morgen bewusst und ich möchte das nicht. Und genau in dieses Gefühl der Unfähigkeit begegnet mir Jesus wie in Galater 2, 20 und er sagt, hier liebe ich dich und von hier aus können wir nur arbeiten. Von hier aus fangen wir an mit dieser Jüngerschaftsgeschichte. Das Problem ist, es gibt einige auch unter uns, die denken viel zu hoch über sich. Die sagen, die Kosten habe ich berechnet, ich schaffe das. Ich bin ein guter Jünger. Ich bete sehr viel, ich faste sehr viel, wie wild. Ich spende sogar Geld. Ich bin regelmäßig hier, ich bin ein guter Jünger. Und du denkst sehr hoch über dich, über deine Frömmigkeit und du sagst, du guckst sogar auf andere herab. Ich bin bereit, alles zu geben, Aber was ist mit dir? Wo bist du denn? Ich sehe, du bist, der Beruf ist dir wichtig, deine Familie ist dir wichtig. Und man kommt dann von diesem Frömmigkeitsross und schaut auf andere herab. Und Jesus möchte aber eigentlich, dass wir erkennen, ohne ihn schaffen wir es nicht. Wir brauchen ihn. Und selbst meine eigene Frömmigkeit ist dann dazu da, dass sie mich sogar eher arrogant macht. Ich möchte an den Anfang nochmal anknüpfen. Einige unter uns haben Familie, Ehe, vielleicht auch die Gemeinde irgendwie an eine Stelle gestellt, wo eigentlich nur Gott hingehört. Und du leitest deine Bestimmung, deinen Wert, du bist etwas, weil du eine Mutter bist oder ein Vater bist. Und du leitest es davon ab und du merkst früher oder später, Jesus möchte dich vor diesem Schaden bewahren, aber du merkst, es ist dir sehr wichtig. Andere stellen sich selber an diese Stelle und sagen, hey, Hauptsache, ich komme jetzt endlich mal weiter, jetzt bin ich dran. Und dieses Selbstverwirklichung, was an sich auch okay ist. Es ist okay, nach einem Beruf zu trachten, eine Karriere zu machen. Aber sobald es diese Stelle einnimmt, wo ich dann meinen Wert ableite davon, dann komme ich in eine Problemzone. Und einige von uns haben diese Frömmigkeit so hochgestellt, dass kaum Luft ist zu atmen in ihrer Gegenwart, weil man so sich vielleicht nicht gut und wohl fühlt, weil eigentlich wir, wie Jesus es hier sagt, Menschen sind, die ohne ihn eigentlich gar nichts zustande bringen. Und es ist wieder das Brillante an Jesus. Erst wenn du erkennst, dass du nicht sein Jünger werden kannst, bist du bereit, sein Jünger zu werden. Erst wenn du das von tiefem Herzen erkennst und ich jetzt mit meinen bald 40 Jahren merke, je älter ich werde, desto öfters bin ich an diesem Punkt, wenn ich täglich, ich möchte, aber ich schaffe es nicht. Und deswegen ist es umso schöner, dass Jesus eigentlich mit diesem endet, was er hier sagt. Jesus redet öfters über so Himmel, Hölle, Hingabe, so wichtige Dinge und dann redet er plötzlich über Salz, Blumen. Und du denkst, ja, was ist das jetzt schon wieder? Er redet über solche wichtigen Dinge, Hassen, Familie und dann redet er über Salz. So nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit wird es dann gewürzt werden? Womit wird es salzig? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Das Salz sind wir, die seine Nachfolger sind. Es geht hier um den ganzen Text, um die Jüngerschaft, ein Jünger zu sein. Und das Salz, ein Jünger, ist gut. Wenn aber ein Jünger wenn er kraftlos geworden ist, womit soll er dann diese Kraft bekommen? Jesus sagt, erst wenn du erkennst, dass du nicht von dir aus salzig sein kannst, erst dann bist du bereit, auch salzig zu werden. Ganz kurze Hintergrundinformation, Salz war für mich in der Hinsicht auch neu. Wir wissen ja, Salz, Desinfektion, die Funktionen davon, Reinigung, Heilmittel, Würzmittel. Aber die wichtigste Eigenschaft von Salz ist konservieren, ist erhalten. Es ist zum Überleben notwendig. Salz bewahrt vor Fäulnis, vor Verwesung und macht Dinge haltbar und genießbar. Und das Interessante, was ich neu gelernt habe, war, dass Salz war eigentlich früher der Kühlschrank. Also Salz war das Mittel, um das Leben aufrechtzuerhalten, wie heute der Kühlschrank. Und Jesus sagt, ihr seid dieser Kühlschrank und er ist gut. Aber wenn der Kühlschrank am Sack ist, dann schmeißt du den raus. Weil du kannst mit einem kaputten Kühlschrank nichts anfangen. Du wirst auch nicht einen Kühlschrank in einen Kühlschrank stellen, damit die Dinge drin sind. Du schmeißt diesen Kühlschrank raus, er funktioniert nicht. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz. Ihr seid diejenigen, die in eurer Umgebung eine andere Auswirkung haben. Wenn du dich Christ nennst, wenn ich mich Christ nenne, dann habe ich in der Menschenmenge nichts zu tun. Ich habe nichts dort zu tun und ich kann nicht so leben wie die alle anderen. Es ist wie Salz, das nicht mehr salzig ist. Und ich habe einen interessanten Vergleich gesehen. Stell dir mal vor, das ist das Salz, das gute Salz. Das sind die Jünger, die Jesus haben möchte. Das ist das, was Jesus, es ist wenig. Und stell dir vor, das ist die Menschenmenge. Und Jesus sucht nach diesen Krümeln hier, in diesem Bottich. Und er ruft diese Krümel raus. In der heutigen Zeit passiert aber Folgendes. Die richtigen Jünger sind da, die Menschenmenge ist da. Wem nützt das, was ich jetzt gerade hier gemacht habe? Wem nützt das? Es nützt vielleicht einigen Gemeinden, die sagen, guck mal, wir haben 500 Mitglieder, wir haben 500 Salzmenschenmengen. Aber in Wirklichkeit sucht Jesus nicht nach einer Menge. In Wirklichkeit sucht Jesus nach diesen drei Krümeln, die wichtig sind, die gut sind. Und was passiert mit denjenigen, die nicht Salz sind? Die braucht man nicht. Weil Jesus sein Reich baut mit etwas. Und es geht nicht um die Menge, es geht um seine Kraft in dieser kleinen Menge. Und das Besondere ist, jetzt fragst du dich, ja, wie komme ich denn dazu? Wie komme ich denn dazu, dieses Salz zu werden? Und ich möchte damit schließen. Ich habe mir überlegt, ja, was ist die Quintessenz von dem? Worauf will Jesus jetzt hinaus? Was soll ich denn jetzt hassen oder was soll ich jetzt machen? Okay, ich habe das verstanden. Ich muss Dinge herabstufen, Jesus an erster Stelle bringen. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das ganz praktisch? Und ich möchte damit schließen. Und ich finde es genial, wie Jesus das wiederum macht. Wir sind hier in Lukas 14, Lukas 15. Es folgen drei Gleichnisse. In allen drei Gleichnissen, das verlorene Schaf, die verlorene Münze, der verlorene Sohn, geht es worum? Um Buße. Es geht um Buße. Jesus macht sich auf und er sucht. Und er sucht es dann und er findet ein Schaf. Und er sagt, genauso freut sich der Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt und dann ein Jünger wird, Jünger bleibt. Die Frau verliert die Münze, sie sucht sie wie wild, sie freut sich. Und genauso freut sich die Engel, heißt es in dieser zweiten Passage, über jemanden, der Buße tut. Und beim dritten Gleichnis, da rennt sogar der Vater demjenigen entgegen. Der Vater rennt dir heute Morgen entgegen und sagt, wenn du Buße tust, das ist der Weg zu mir. Das ist der Weg zu mir, wo du dann anfangen kannst, ein Jünger zu werden. Und in dieser Buße wirst du feststellen, dass dir Gott bewusst macht, Familie ist nicht alles und es ist das Schönste, aber es ist nicht alles. Karriere, Beruf, egal, es in der Gemeinde zu sein, ist es okay. Aber es geht darum, stell mich an erster Stelle und du wirst sehen, wie der Segen dann fließt und er wird dich bewahren vor Dingen in deinem Leben. Wenn Jesus für dich Nummer eins ist, dann macht auch dieser Text Sinn. Wenn andere Dinge für dich Nummer eins sind, dann macht der Text für dich keinen Sinn, weil du sagst, ich möchte das nicht aufgeben. Und Jesus sagt aber, wer bereit ist, sein Leben aufzugeben, der wird es gewinnen. Es ist höchste Zeit, dass unsere Arbeitsstellen, unsere Nachbarschaften, unsere Freundschaft wieder salzig werden. Jünger zu sein bedeutet, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Es passiert nicht von alleine, auch heute Morgen nicht, es passiert nicht von alleine. Jesus, und ich bin davon überzeugt, ist der beste Führer in unserem Leben. Er ist der beste Führer. Und das Schöne daran ist, er wird das Leben schenken im Überfluss. Ich habe keinen Mangel. Ich werde nie Mangel in meinem Leben haben, weil er hat gute Gedanken und er hat das Beste für mich im Sinn. Amen. Das war jetzt ein Amen. Galater 2,20 war, Jesus gab sich hin und er gab aus Liebe zu mir. Und genau das ist das, was wir jetzt in dem nächsten Lied hören. Das ist Galater 2,20 als ein gesungenes Gebet. Und ich darf euch jetzt nach vorne bitten.